Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
Und zum Schluss noch dies. Ich freue mich, dass wir noch einmal darüber nachdenken dürfen, was wäre, wenn es die letzte Predigt wäre. Die 24. Serie, und Sandra hat bei der Begrüßung gesagt, die 10-mal da waren, 100-mal, wenn ihr alle dabei gewesen seid, dann haben wir über 140 Predigten gehört vom Team für geistliche Ausrichtung. Und jetzt ist es die 24. Serie. Und was wäre, wenn das überhaupt die letzte Predigt wäre, das haben wir uns überlegt, wo wir könnten haben. Was wäre, was würden wir da sagen? Ihr als Besucher, wenn ihr müsstet da vorne stehen und sagen, es ist das letzte Mal, wo ihr Gelegenheit habt. Und ich bin dankbar für die Zeit, für die 24 Serien, für all das, was ich im TGA tun für euch, für die Gemeinde. Aber ich habe selber für mich profitiert. Es war mir eine Ehre, aber ich habe selber sehr profitiert. Einfach von all dem, was ich machen und weitergeben. Und es ist eigentlich so, dass auch gemerkt in dieser Vorbereitung, wenn wir etwas weitergeben, zuerst profitiert auch, wo etwas weitergeht. Weil man setzt sich so tief mit dem Thema auseinander. Und ich habe mir lange überlegt, was würde ich sagen, was soll ich sagen, das letzte Mal. Und ich habe wirklich ernst genommen, mir überlegt, es wäre wirklich das letzte Mal, wo ich da zu euch etwas könnte sagen. Und im umgekehrten Sinn ist mir genau das durch den Kopf, was Alessandra am Anfang schon gesagt hat. Wir machen eine Zeit von der Stille, aber das haben wir jetzt schon gemacht, wo wir uns überlegen, was würden wir sagen, was wollen wir hören. Ich möchte euch da mit reinnehmen. Vor einigen Wochen bin ich mit einem Freund, einem Theologen, auf einen Spaziergang gegangen und habe ihm erzählt, dass ich heute eine Predigt habe, die letzte Predigt. Also ein bisschen rauskützeln, was er da würde sagen. Und er hat mir dann einfach so ein bisschen reden. Und er hat gesagt, ich möchte einfach das Zuhören, dass die wirklich lüpft, dass die angesprochen sind, dass es Veränderung gibt, dass sie zum Notdenken kommen, dass sie Sehnsucht, dass die Predigt Sehnsucht weckt. Und im Glauben auch stärkend wirken. Und vor allem die Leute sollen nachdenken. Dann hat er gesagt zu mir. Aber wisst ihr, was er gesagt hat, wenn er es überlegt? Er hat gesagt, Bruno, vergiss. Statistisch gesehen sieht das ganz anders aus. Menschen kommen in der Regel an einen Vortrag, an eine Predigt und die wollen in erster Linie hören, was du sagst. Und die wollen nicht in erster Linie das erste Mal über sich nachdenken. Und dann werden sie gut überlegen, und wenn etwas gesagt ist, was gut ist, dann werden sie Freude haben und werden sich vielleicht auch ein Stück weit verändern. Und wenn es ihnen nicht passt, dann werden sie die kritisieren. Nicht öffentlich, aber innerlich so ein bisschen kritisieren und nicht nachdenken. Das hat mich ein bisschen frustriert. Ich dachte, ist das tatsächlich, und es ist einer, der wirklich viele Vorträge hat, ist das tatsächlich so? Und ich dachte, haltet mich nicht davon ab. Es ist ja schliesslich die letzte Predigt und ihr seid hierher gekommen. Und ich hoffe einfach, dass mir gleich gelingt, der ein oder andere Denkanstoss weiterzugeben. Und für mich ist auch sehr entlastend, dass ich weiss, dass da innen interessierte Menschen sind, die im Glauben vorwärts kommen. Von einigen von euch habe ich schon sehr viel gelernt in meinem Glaubensleben. Und ich glaube, es ist ein Gern, das Nein. Es ist nicht der, der oben steht und die, die da unten sitzen, sondern es ist ein Gern, das Nein. So erlebe ich es in unserer Gemeinde. Und ihr habt unterschiedliche Gaben. Alle von euch haben irgendeine Gabe, die ihr einbringt, dort, wo ihr lebt, aber auch in der Gemeinde. Das kommen wir zum Teil nicht mit über, zum Teil erleben wir es sehr grossartig. Und das ist entlastend für mich zu wissen. Wir sind miteinander unterwegs. Und ich muss nicht Angst haben, wenn ich heute hier gehe, dass ich etwas nicht gesagt habe. Oh, das hätte ich doch noch so. Und das hat mir so ein bisschen die Befreiung gegeben. So ein bisschen, so bin ich dann in die Vorbereitung hinein. Christen haben Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, mit Gott Vater, mit seinem Sohn, dem Heiligen Geist, wo es im 1. Johannesbrief steht. Und in dieser Gemeinschaft redet Gott zu uns allen. Und der Heilige Geist schließt auch Sachen auf, wenn wir lesen, wo wir verstehen. Und wir probieren immer wieder, das zu verstehen. Und was mir ganz wichtig ist, etwas, wo ganz, ich sage immer wieder noch etwas Wichtiges, was ich wirklich in dieser letzten Predigt sagen wollte, ist Zeit haben und Stille. sich Zeit nehmen und still sein. Zeit, das muss man programmieren, das wisst ihr auch. Wir haben gute Agendas. Wir haben heute so viele elektronische Mittel, die wir noch nie hatten. Wir müssen eigentlich alle viel mehr Zeit haben als alle Generationen vor uns. Und trotzdem ist es ja nicht ganz so, wissen wir. Aber einfach nehmt euch Zeit, tut still in ihnen einplanen und dann macht wirklich die Zeit, oder einplanen, still und hört auch. Man muss nicht immer nur reden, hören, auch im Gebet, im Kontakt mit Gott einfach eine gute Geschichte sein. Aber das Wichtigste, etwas vom Wichtigsten, was ich euch von meiner Seite mitgeben möchte, ist der Heilsweg. Wenn ich noch das letzte Mal noch einmal reden kann, möchte ich den Heilsweg aufzeigen und Gnade Gottes. Das ist mir wichtig. Und da ist die bedingungslose Liebe von Gott ist so im Zentrum von dem Heilsweg. Ich finde es enorm wichtig, dass wir immer wieder uns bewusst werden, dass da ein Gott ist, der uns bedingungslos gern hat. Bedingungslos. Wir Menschen können das schlecht. Und ich glaube, dass die Liebe von Gott so bedingungslos und fundamental ist für unseren Glauben. Das ist eines vom Wichtigsten. Es ist mein Wunsch, dass wir darüber immer wieder nachdenken können, was das heisst, von dem grossartigen Gott geliebt zu werden. Was löst das bei dir aus, wenn du das weisst, wenn du dir das bewusst bist? Wenn du weisst, dass du ein Gott bist, wie wir es am letzten Sonntag von der Deborah gehört haben, der grösser ist als alles andere, aber auch kleiner, um uns zu verstehen. Der dreieinige Gott, der uns liebt. Das lohnt sich wirklich, über das nachzudenken und wirklich auch an das zu glauben. Und diese Liebe, die gipfelt, dass Jesus für uns, für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Heute Morgen habe ich gelesen, einen Ausdruck in der Tageslosung, Bibelvers von der Losung: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, 13. Und das ist Johannes 3, 16. Das ist, glaube ich, der erste Vers, wo mir klar geworden ist, dass ich ein Leben mit Jesus gehen will, wo ich auswendig gelehrt habe. Da haben wir es in der Hoffnung für alle. Ich habe noch eine zweite Übersetzung. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Aus Hoffnung für alle. Und das können wahrscheinlich die Menschen, wir sind so ein bisschen lauter prägt, auch die ältere Generation da drin, ich weiss nicht genau, was bei den Jüngeren ist. Wenn wir das miteinander lesen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also wenn ihr das auswendig habt und immer bei euch habt, dann habt ihr schon ganz viel von dem Heilsweg, den den anderen Menschen könntet aufzeigen. Und da könnte ich sagen, das Wichtigste ist gesagt, genau das wollte ich sagen. Amen, Amen. Aber es geht nicht nur um uns, es geht eben weiter, wenn wir den Heilsweg anschauen. Dann geht es weiter, wir haben einen Auftrag, der ganz wichtig ist. Wir sollen rausgehen und das Evangelium weitergeben. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und da lese ich euch Matthäus 28, 18, also der Schluss vom Matthäus-Evangelium. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also nicht nur ein Auftrag und dann lasse ich euch alleine, sondern ich bin bei euch. Wenn ihr den Auftrag ausführt, dann bin ich bei euch. Es ist ein klarer Auftrag an uns Christen. Ein klarer Auftrag, Menschen Mut zu machen, sie zur Umkehr zu bringen, sie lustig zu machen, umzukehren, sie zu lehren, sie zu taufen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und das heisst, Liebe haben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Liebe haben für alle Menschen. Das ist für mich so das Gebot. Bevor es zu spät ist. Ich weiss nicht, ob wir das uns bewusst sind, dass es wirklich noch ganz viele Menschen hat. Wenn ihr statistisch schaut, auch bei uns in der Schweiz haben wir immer weniger Leute, die glauben, die unterwegs sind. Wir müssen gar nicht so weit reisen. Da kann man sagen, wo liegt dein Potenzial, wo du anderen etwas kannst weitergeben, wo du den Missionsbefehl kannst ausführen. Wo sind die Menschen in deiner Nähe, die Jesus noch nicht kennen? Wer von euch ist bereit, in die Mission zu gehen? Zu Menschen zu gehen, die Jesus noch nicht kennen? Ich hatte immer ein bisschen Angst vor dem. Früher hat man das sehr viel in den Predigten gehört. Gehört man heute nicht mehr so viel. Gang aus und wir brauchen Leute für die Mission. Und immer denkt, boah, wenn ich muss gehen. Und so. Und dann bin ich ins Gefängnis arbeiten. Und dann hatte ich mal einen Vortrag gehabt. Und dann habe ich es aufgezählt, von was für Nationen, habe das so eingeblendet. 32 Nationen sind im Gefängnis gewesen. Dann gesagt, Halleluja, ich muss nicht gehen, die kommen zu mir. Das gibt's ja auch. Vielleicht arbeitet ihr irgendeinen Ort, wo die Menschen um euch gekommen sind. Aber es heisst ja noch nichts, wenn sie da sind und nichts machen. Dann müsst ihr es wirklich anpacken. Und da sind wir beim nächsten wichtigen Punkt. Dienet einander in der Liebe. Wenn ich begriffen habe, Glauben und Erleben, was es heisst, von Gott bedingungslos geliebt zu werden, wenn ich es vorher probiert habe aufzuzeigen, dann kann ich gar nicht mehr anders als in Liebe Menschen begegnen und ihnen zu dienen. Die Jahreslosung, die spricht ja auch dafür. 1. Korinther 16, 14, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und gerade das Jahr sollte eigentlich das grosse Jahr sein von dem, wo wir etwas weitergeben. Ich glaube, dass wir auf diesem Weg reich beschenkt werden, wenn wir das befolgen, einander mit Liebe zu dienen. Der Weg vom Dienen an unserem Nächsten, der verleiht uns, so wie ich es erlebe, und unseren Nächsten gute Erfahrungen, viel Freude, Sicherheit und Vollmacht. Es ist etwas, wir dienen zwar, aber wir werden beschenkt. Das müsst ihr ausprobieren. Und alle die das machen, die wissen das. Man wird reich beschenkt. Wenn ich so in die Reihe schaue, sehe ich ganz viele Leute, die das machen. Und ich merke auch, dass die erfülltes Glaubensleben haben, weil sie anderen in Liebe dienen. Nicht, weil sie müssen, sondern aus Liebe. Es gibt Freude, es gibt Vollmacht. Wir müssen den Weg auch nicht allein gehen. Das ist so das, was mir selber hilft. Dass ich Verbündete habe im Glauben. Ich habe noch so einen Männerkreis. Ich habe viele Leute, wo ich mit ihnen zusammen bin, unterwegs bin, wo ich merke, da machen wir gemeinsam etwas. Und da geht viel, viel einfacher als alleine. In einer Gruppe zu sein, auszutauschen. Und für das ist ja gemeint da, dass wir nicht einfach unser Christenleben ganz alleine gehen, sondern dass wir mit anderen unterwegs sind. Dienen einander mit Liebe. Wenn wir anderen in der Liebe begegnen, dann wird gemeint, dann werden wir als Glieder in der Gemeinde im Glauben, im Vertrauen und in der Liebe wachsen. Da bin ich überzeugt. Das ist Verheißung und das erlebe ich auch so. Die Gemeinde und alle, die in Liebe handeln, die werden reich beschenkt. Die Liebe untereinander, gerade in der Familie und in der Gemeinde, ist so etwas Wichtiges. Und wenn ihr schaut, wo das es klemmt, wenn ich so ein bisschen an meine Gefängnisgeschichte schaue, wo ich Leute erlebt habe, die reingekommen sind, wie viel häusliche Gewalt es gibt, wie viel Liebloses es gibt auf dieser Welt. Das ist schrecklich. Und im Gegensatz dazu wäre dann, wenn wir eben nicht wachsen und glauben, weil wir es eben nicht machen, das ist so der Kritikgeist. Menschen, die nur das Negative sehen, das kennen ihr auch. Sind wir Menschen zusammengekommen, sind ihr zusammen, fragen ihr, wie geht's, dann hören ihr schon mal die erste negative Botschaft. Die darf sein, aber wenn man das in der Liebe unterwegs ist, dann kommt das nicht negativ über, dann kommt es als ein Hilfeschrei über. Denk darüber nach und sag dir bewusst, was du mit dem Dienen in Liebe bei anderen alles kannst auslösen. Dein Einfluss auf andere Menschen ist grösser, als du denkst. Wenn ich das so ein bisschen vor Augen führen. Jemand lacht immer noch, wenn er so an eine humorvolle Situation denkt, wo du einfach drinnen gesteckt hast. Mal schauen, ob das gelingt. Das vergessen der kaum mehr, oder? Und so etwas finde ich einfach, es ist so wichtig, es hat jeder von euch hat so etwas einmal gemacht. Jemand freut sich immer noch an deinem Kompliment, das du weitergegeben hast. Die gute Ratschlag an deine Nächsten hat etwas Positives bewirkt. Deine Unterstützung und Begleitung im Kleinen, das muss nicht im Grossen sein, hat viel bewirkt. Deine Beiträge und deine Dankanstöße haben jemanden zum Nachdenken gebracht. Und schon nur deine Existenz, dein Dasein als Christ, als zufriedener Mensch, bewirkt sehr viel Positives bei anderen. Ob du das weißt, dir bewusst bist oder nicht. Was da dazu kommt, ist eben auch die Freude am Glauben. Und darum habe ich eigentlich die Lachspangen mitgenommen, die immer noch dran sind, um zu schauen, ob man die eigentlich könnte unten. Stell dir vor, da unten würde so ein Gestell hängen. Jeder hat so eine Lachspange, kommt da rein. Und das wette ich, dass Menschen, wenn sie Christen sehen, Freude haben. Und die sehen, was das auslöst. Das löst so viel aus. Das ist ein bisschen mechanisch, ich weiss, man kann das nicht einfach machen. Aber wenn das innen im Herz Freude ist, Freude im Glauben, dann geht das über. Wenn ich einen sehe, der Lätsch macht und so und immer nur Negatives redet, dann will ich nicht so werten wie der. Ich will so werten wie Menschen, die zufrieden sind. Eine Deborah, die viel Schmerzen hat. Ich sehe sie viel strahlen. Wahrscheinlich kannst du manchmal einen Lätsch machen. Und trotzdem, also ich möchte euch mit dem sagen, auch wenn es einem schlecht geht, kann man gleich auch an gewissen Sachen Freude haben. Freude am Glauben ist etwas Zentrales. Schon bei der Geburt von Jesus, wo ich so durchgegangen bin, wo wird Freude überall proklamiert? Lukas 2,10, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Also es gibt Momente, wo wir uns fürchten, wo schrecklich sind, hat der Engel gesagt und sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, sieh, ich verkündige euch was? Grosse Freude. Und da die Freude wird allem Volk widerfahren. Dort hat es doch schon angefangen, die Freude an dem. Wir haben gerade gestern einen Besuch gemacht bei einer Familie, die ein Neugeborenes hatte, wenn er so in das Bett hineinschaut und so. Da gibt einfach Freude. Sagen, alles ist da, alles ist wunderbar. Es kann so schön sein. In Philipper 4, Vers 4 bis 7 heisst es auch, dass wir sind aufgefordert zum Freuen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Das heisst immer und überall. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget euch nicht um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und im Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Er darf es wissen, wenn es einmal nicht so gut geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und da kann wieder eine Freude aufkommen. Das sind so Mechanismen. Wir dürfen und wir sollen fröhlich sein. Das heisst für mich auch, dankbar zu sein. Dankbare Christen. Das gehört so wie zusammen. Wenn ihr Freude habt, dann sind ihr auch dankbar. Und es gibt so vieles, was zu einem fröhlichen Christsein beitragen kann. Zum Beispiel ein Gottesdienst, der uns erbaut, der uns aufstellt, der uns das aufzeigt. Ein Gottesdienst, wo wir gerne gehen. Ein Gottesdienst, der Wachstum und Veränderungen bewirken, ohne Druck. Ich war schon in Gottesdiensten, da hatte ich riesen Druck. Dann bin ich raus und sage, jetzt sollte ich noch das und jetzt sollte ich noch das und jetzt sollte ich noch das, das schaffe ich nicht. Sondern Stück für Stück. Und wenn ihr die Freude mal habt, die Grundlagen da sind, dann gibt es keinen Druck mehr. Und ich glaube auch, wir müssen lernen, nicht Druck zu machen, sondern wenn du weiter bist als ein anderer, dann tun ihn unterstützen, dann helfen ihm mit Liebe und haben jetzt das Gefühl, der sollte schon lange weiter sein. Zu einem fröhlichen Christsein gehört auch unser Bibelstudium und unser Gebetsleben. Es sollte Freude machen und sollte nicht einfach, oh, jetzt ist das Bibelwesen wieder dran und das habe ich noch vergessen. Oh, jetzt habe ich eine Busse eingefangen, das ist sicher, weil ich heute Morgen nicht gebetet habe. Das ist irgendwo, da läuft etwas schief, oder? Aber das kennen, ihr kennt das auch. Das ist es unter Druck, das ist es nicht mehr unter Freude. Ich habe mir lange Zeit Druck gemacht. Aber ich glaube, ich habe es geschafft, einfach Freude zu haben. Ich bin natürlich auch pensioniert. Ich kann es nur empfehlen, pensioniert ist etwas Wunderschönes. Ja, und jetzt haben wir ein grosses Wissen von dem, was ich euch weitergebe. Und ich glaube, ich habe nur aufgefrischt, das war ja nichts Neues gewesen. Ich glaube, all das, was mir wichtig ist, habe ich sicher schon einmal so in der Gemeinde gesehen. Ich habe gemerkt, es gibt nichts Neues heute, aber es ist eine Auffrischung. Mit dem Wissen um die bedingungslose Liebe von Gott. Wissen wir alle jetzt. Mit dem Wissen, mit dem Auswendigkönnen von Johannes 3,16, und nicht nur auswendig, sondern ist im Herz von uns verankert. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Der Missionsbefehl, der Auftrag, wo wir dran sind, irgendwo, im Kleinen. Mit dem Entschluss, und es braucht einen Entschluss, ich will meinen Nächsten lieben. Ich will mit Liebe dienen. Und dann noch meine Freude am Glauben. Immer wieder neu entdecken. Mit all dem Wissen, auf dem Weg mit Jesus zu gehen, scheint es mir wichtig zu sein, dass wir noch einen Schritt weiter gehen. Auch da könnte ich wieder sagen, Amen, Amen, bin eigentlich fertig. Aber jetzt kommt eigentlich noch das Finale. In der Gewissheit, dass wir vor Gott geliebt sind, dass er uns einen Platz in der Ewigkeit bereit hat, können wir uns auf das freuen, was noch kommt. Und da sagen viele vielleicht, ja, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht und so, da könntest du eigentlich weglassen. Ich finde es aber ganz einen wesentlichen, wichtigen Punkt. Jesus sagt in Johannes 14, wo sie gefragt haben, die Jünger, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und im Vers 6 lesen wir dann, sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das geht so am Ende. Was ist denn eigentlich, wenn wir ein gutes Leben gehabt haben auf dieser Erde, mit viel Freude, mit viel guten Kontakt? Für mich heisst das, bis vorbereitet aufs Ende von unserem irdischen Dasein. Das Ende, das uns völlig unerwartet treffen kann. Es kann ein Unfall sein, es kann eine Krankheit sein, die mega schnell gehen kann. Und wir sind am Ende von unserem irdischen Dasein. Es kann aber auch eine Zeit sein, wo wir vorbereitet sind auf das Ende, wo wir uns vorbereiten können, wo es angekündigt wird durch unser fortschreitendes Alter. Es ist nicht mehr ganz so 70 und 80 Jahre, wenn ich so ein bisschen Todesanzeigen anschaue, sind sehr viele Leute drüber. Durch das Abnehmen von unseren Kräften, durch eine Schwäche im Allgemeinen, durch eine Schwäche von lebenswichtigen Organen, das ist eigentlich so das, was am Schluss da ist. Und wir lesen in der Bibel, dass wir uns daran erinnern, dass wir sterben müssen. Und das ist für mich eine wichtige Aufforderung, wo ich bis zum Abschluss dieser Predigt dranbleiben will. Ein bisschen mit Humor gesehen. Ich weiss nicht, ob ihr den Snoopy und seinen Freund kennt. Wenn ihr es lesen könnt. Der Freund sagt zum Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Ja, das stimmt. Aber an allen anderen Tagen nicht. Ich glaube, das ist so Kunst auch vom Leben. Ich finde es noch, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber einfach, es ist noch wichtig. Ja, ich tue mich vorbereitet, aber da stirb ich nicht, da bin ich einfach vorbereitet. Und so werde ich das verstanden haben. Und wenn ich heute nicht sterbe, lohnt es sich darüber nachzudenken. Wir sind aufgefordert, uns Gedanken zu machen. Im Psalm 90 lesen wir noch einmal, und unsere Reber wären 70 und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als lügen wir davon. Zeit geht wirklich. Man sagt so, Zeit verflügt. Ich merke, wenn man pensioniert ist, bei mir ist es auf jeden Fall so, geht es ein bisschen langsamer. Also ich habe das Gefühl, ich habe mehr Zeit. Obwohl ich ein bisschen mehr schlafe. Und es ist einfach schön. Ich kann es einfach nur empfehlen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, steht in der Bibel. Es ist mir das Anliegen, dass wir wirklich ernst über das Thema nachdenken, dass wir es nicht verdrängen. Und ich sage das nicht nur so, ich kenne ganz viele Leute, ich war schon viele besterbende Leute gewesen, und die haben es verdrängt, bis an den Moment, wo sie am Sterbebett waren. Nie darüber nachdenken. Das gibt es. Meine Aufforderung, du dich vorbereiten. Regle möglichst viel, wart nicht zu lang. Vielleicht gehört das nicht in eine Predigt, aber wenn ich jetzt schon die letzte Gelegenheit habe, euch etwas zu sagen. Und das im Glauben. Vielleicht musst du noch vergeben. Vielleicht musst du ganz praktisch etwas unternehmen. Frag dich, wo stehe ich im Glauben? Brauchst du Seelsorge? Brauchst du Vergebung? Willst du jemandem noch vergeben? Ich finde das schlimm, wenn man am Sterbebett ist und nachher noch Tante von Amerika irgendwie noch etwas muss sagen und dann müsst ihr alles verrückt so unternehmen. Und dabei ist die Person schon 90 und drüber und hat die Gelegenheit gehabt. Aber es kommt ja auf dem Sterbebett Sinn, oh, der sollte ich wirklich noch vergeben. Das wette ich wirklich, es plagt mich schon so lange. Dein Testament, deine Patientenverfügung, der Vorsorgeauftrag, deine Wünsche für Sterben. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das neu immer festgehalten haben. Was ist dir wichtig? Und das ist, solltest du nicht für dich behalten. Das sollte dein Umfeld wissen, was dir wichtig ist beim Sterben. Deine Grabrede vielleicht. Ich habe endlich, wie das Deborah am letzten Sonntag gesagt hat, einen Ordner, das heisst Lebensende Bruno, Lebensende Brigitte. Und dort tun wir alles so ein bisschen rein. Und unsere Leute, die das einmal organisieren müssen, können das nehmen. Sie müssen nicht. Aber wenn sie wollen, können sie das nehmen, können das brauchen. Und wenn ihr euch in Grabrede schreibt, dann merkt ihr auch so, was euch wichtig ist und vielleicht was ihr noch solltet. Das alles mit dem Ziel, einmal ruhig können zu gehen und nicht am Ende vom Leben noch Stress zu haben. Ich möchte jedem gönnen, dass wir ruhig können gehen. Ein ehemaliger gläubiger Arbeitskollege von mir hat einen Ausflug gemacht mit einer Seilbahn. Und hat mir nachher beim Arbeiten von diesem Ausflug erzählt. Das war krass. Er ist in eine Gondel eingestiegen. Nach ein paar Minuten, wo die Gondel abgefahren ist von der Talstation, hat sich ein älterer Herr gemeldet in der Gondel drin. Sehr eine laute Stimme. Der hat gesagt, liebe Leute, nehmen wir jetzt mal an, die Gondel geht in die Tiefe und keiner von uns würde das Unglück überleben. Wo wären ihr denn? Wären ihr vorbereitet auf die Situation? Wir haben lange über das diskutiert und gesagt, eigentlich ist es ja wirklich evangelistisch, gut gemeint und so, aber es ist auch anmassend. Also machst du den Leuten ein Stück weit Angst. Und doch, ja, es hat uns so bewegt. Und beim Vorbereiten von der Predigt ist mir das Sinn gekommen und ist mir ein bisschen beim Überlegen etwas ganz Krasses über den Weg kommen. Eine Gondel, das ist in Norditalien, ist gar noch nicht so lang her, ist die Seilbahn auf friedlicher Fahrt gewesen, wunderschöne Aussicht, ist nicht ganz voll gewesen, die Gondel. Die ist vom Lago Maggiore auf Monte Mottarano raufgefahren. Und dort oben hat es in der Talstadt, in der oberen Station, hat es eine Überwachungskamera gehabt. Ich hätte den Film bringen können, aber so krass, das könnt ihr selber erwähnen. Das war der Pfingsten 21, gar noch nicht lange her. Und in der Zeitung ist einfach geschrieben, was man vom Video sieht, ich lese euch das vor. Das Video der Überwachungskamera zeigt das tragische Unglück. Zuerst die Idylle und dann das Grauen. Die Gondel Nummer 3 der Seilbahn am Monte Mottarone in Norditalien fährt in die Bergstation ein. Sie sind schon oben gewesen. Man kann die entspannten Gesichter von einigen der 15 Fahrgäste erkennen. Nicht alle gehen gerne. Es gibt viele Leute. Die haben wahrscheinlich den Mann nicht erlebt in den Gondeln, aber viele Leute haben so ein bisschen ein mulmiges Gefühl und sind dann erleichtert. Unten liegt der Lago Maggiore in Blau, die grünstrahlenden Frühlingswälder. Plötzlich schießt die Gondel in den Abgrund. Das Zugseil ist gerissen. Ein paar hundert Meter weiter unten schlägt die Kabine gegen einen Mast, stürzt zu Boden. 14 Menschen kommen ums Leben. Nur der damals 5 Jahre alte Aitan überlebt, schwer verletzt. Verrückt, also es kann wirklich sein. Also das, was der Mann dort gesagt hat, ist nicht einfach nur so bla bla. Und das ist nur ein Beispiel, wie das schnell gehen kann in unserem Leben. Ich will euch mit dem nicht Angst machen, aber ich will einfach sagen, tut euch vorbereiten. Sind vorbereitet auf den Moment, wenn wir sterben. Grausam und ihr denkt, weil das muss furchtbar da haben. Und wir haben auch gelesen, wahrscheinlich alle von diesen Skitouren. Leute gehen auf eine Skitour, sind gut vorbereitet, sind topfit und haben das Wetter eigentlich studiert. Und auch dort kann es passieren. Es gibt immer wieder Situationen, es muss nicht so krass sein, aber es gibt immer wieder so Situationen. Da gibt es aber auch die anderen Situationen, wo wir uns darauf vorbereiten können. Ich sage dem Sterbebett. Wo wir können Abschied nehmen, wo wir noch Zeit haben, etwas zu regeln, was vielleicht eben noch nicht geregelt ist. Und wie die meisten von euch wissen, habe ich mal eine Ausbildung gemacht zu Palliativ- und Spiritualcare, Begleitung von Menschen, schwerkranken und sterbenden Menschen, die in der letzten Lebensphase sind. Und dort erlebe ich relativ viel. Mehrheit mache ich in der Palliativstation oder im Pflegezentrum, im Spital Zofingen. Bei dort freiwilligen Mitarbeiter. Für mich ist der Dienst eine Berufung. Manchmal gehe ich betrübt heim, aber sehr häufig gehe ich vom Sterbebett weg und sage, wow, das ist wirklich gut, wie die Leute das machen. Es betrifft mich natürlich jedes Mal. Aber es trifft mich dann, ich kann euch ein Beispiel sagen, eine 101-jährige Frau. Sie hat keine Angehörigen mehr, das gibt es häufig, wenn man über Hunderte wird, dass vielleicht sogar Kinder nicht mehr da sind. Und sie ist vom Arzt mitgeteilt worden, sie hat ein Nierenleiden gehabt, dass sie wird sterben. Und ich habe gemerkt, dass sich das auch nicht so gewohnt war in dieser Generation, dass der Arzt sagt, sie werden sterben. Das hat man vielleicht früher nicht so gesagt. Und sie werde nur noch einige Tage leben und ist dann auf die Palliativstation gekommen. Es war klar gewesen, der Gedanke, eben keine Angehörigen mehr, aber sie hat gewünscht, nicht allein zu sein. Der Arzt gesagt, sie müssen sterben, gesagt, aber ich möchte nicht allein sein. Und da sind wir so 2, 3 Leute gewesen, die sie begleitet haben. Und immer wieder ist die Frage gekommen, wir waren eine ganze Nacht dort gewesen, da ist so die Frage gekommen, sie wissen ja da, wie geht jetzt das? Und wenn stirbt, ganz genau. Und wenn der Arzt schon gesagt hat, ich muss sterben, dann können wir doch schauen, dass es ein bisschen schneller geht. Ich habe Angst, die Angst vor dem Sterben. Und dann könnte man doch irgendwie einschlafen und so. Und dann ist sie eingeschlafen und ich habe ein bisschen gewartet, bis sie viel geredet hat, bis sich selber so beantwortet. Einmal hat sie gesagt, sie hat mich so berührt. Gell, das ist Natur. Das ist Natur. Ja, da muss man einfach Geduld haben, bis das wieder kommt. Und einfach so ein bisschen denkt, sie ist wenig vorbereitet gewesen. Sie hat sich dort, nachdem der Arzt gesagt hat, es geht noch ein paar Tage, anfangen Gedanken machen. Und es ist schon ein bisschen spät. Gut, wenn man mit 101-Jährigen noch so gut denken kann und noch ein gutes Gedächtnis hat. Aber auch dort, ja, geht es noch lange, ich habe Angst. Meine Frage an euch, was würdet ihr sagen in so einer Situation? Sind ihr vorbereitet, wenn der Arzt sagt, es geht nur noch ein paar Tage? Was würdet ihr den Angehörigen sagen von dieser 110-jährigen Frau, wenn sie hat? Und Angehörige, das ist doch mir immer noch ganz wichtig, die vergisst man auch sehr häufig. Es gibt auch Gläubige, die ich kenne zum Teil, die am Ende von ihrem Leben Angst haben. Wo plötzlich die Situation kommt, längt es wirklich. Und ich glaube, überlegt euch das einmal. Probiert das vorher mit jemandem zu besprechen. Wenn die Ängste noch da sind, und es ist keine Garantie, wenn man glaubt, auch wenn man echt glaubt, dass so Ängste nicht kommen. Aber je mehr, dass wir darüber reden und darüber nachdenken, umso einfacher wird es. Es gebe ich euch noch ein paar Fragen zum Notdenken mit. Was möchtest du, wenn du im Sterben würdest liegen? Was möchtest du noch von deinen Nächsten, von der Gemeinde? Was erwartest du von deinen Nächsten, von deinem Umfeld, vielleicht auch von der Gemeinde? Was würde dir helfen? Und wenn du das weisst, dann ist es gut, wenn du es jemandem mitteilst, ist es noch besser, wenn du das auch aufschreibst. Und wenn ich mir das alles überlege, ist einfach ganz wichtig, dass wir Beziehung zu Gott leben. Und wenn wir mit dem im Gespräch bleiben, im Gebet, tut sich ganz vieles klären. Beziehung zu Menschen wird auch gestärkt, wenn wir miteinander reden, auch über Sterben. Ich komme schon zur Zusammenfassung. Gott liebt uns bedingungslos. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das macht uns wieder fröhlich. Wenn ich jetzt so in die Runde hineinschaue, sind so viele ganz so ein bisschen im Stillen und geht in alle Welt und sagt das weiter. Alles, was ihr macht, macht es in Liebe. Lebe dein Glauben mit Freude, dass du ansteckend bist für andere. Und bereite dich auf den letzten Weg vor. Ich werde noch beten. Und dann singen wir ein Lied, das ich rausgesucht habe, die Älteren unter uns wahrscheinlich gut kennen. Wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein. Und dort heisst, und es wird Freude sein. Und ich wünsche das allen, dass einmal am Ende vom Leben ganz viel Freude da ist. Und Herr Jesus, du kennst jedes, was da innen ist. Wir haben so ein bisschen den Heilsweg gestreift, wo ja noch viel mehr Essenz darunter ist, als wir jetzt angeschnitten haben. Ich bitte dich einfach für jedes Einzelne, der da ist, dass du uns immer wieder auf dem Weg begegnest, uns ermutigst, uns ermunterst, uns einfach auch Weisheit gibst. Und ich bitte dich, dass du uns einfach auch aufs Ende von unserem Dasein vorbereitest. Dass das nicht eine riesige Geschichte, etwas ganz Trauriges muss sein, sondern etwas, was uns hinführt zu dem, wo wir von dem Tag, wo wir auf die Welt kommen, schon können wissen. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du uns das gibst, was wir brauchen, und dass du uns führst und leitest. Amen.